Ich habe vorher einfach nicht drüber nachgedacht, dass es für mich eine Möglichkeit sein könnte, zu gründen.
Bringing Science to Life. Der Podcast der Stabsstelle Forschung, Wissen, Translation, Transfer. FET 2 der Medizinischen Hochschule Hannover. Heute spreche ich mit Dr. Verena Schäper. Sie leitet die Pharmakologie des Innenohrs der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde an der MHH. Und sie ist eigentlich auch Tierärztin. Willkommen zu Bringing Science to Life. Ich spreche hier mit Lebenswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der MHH, die erzählen, wie aus ihren Ideen, aus ihrer Forschung gerade erfolgreiche Projekte und Unternehmen werden. Ich bin Vera Zellmann. Mit Dr. Verena Schäper möchte ich darüber sprechen, was ihre Forschung so einzigartig und innovativ macht. Es geht um Implantate, 3D-druckbar und mit Wirkstoffen, mit denen man zum Beispiel Hörstürze behandeln können soll. Wir sprechen über den richtigen Zeitpunkt zum Ausgründen, darüber, was das Projekt noch braucht, wem es schon geholfen hat und über wichtige Hilfe für Förderanträge. Wir beginnen mit einem kurzen Schlaglicht. Das Wichtigste im Leben ist
Familie.
Lebenslauf in 3 Stationen.
Tiermedizinstudium, Promotion hier in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der Medizinischen Hochschule Hannover. Und dann bin ich einfach hier geblieben. Also ich habe nur 2 Stationen, also wenn man das Berufliche betrachtet.
Dein Ziel?
Menschen zu helfen, besser zu hören, das Hören zu schützen.
Deine größte Stärke?
Beharrlichkeit.
Mein bester Ratgeber?
Oh, mein Mann.
Das beste Essen gegen Stress.
Sushi.
Hallo Verena, schön, dass wir heute bei dir sein können.
Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
Ja, du und deine Kolleginnen und Kollegen, ihr seid dabei, eine ganz tolle Idee umzusetzen für alle, die sich um ihren Hörsinn ernste Sorgen machen. Aber, und darauf kommen wir auch noch später zu sprechen, das Produkt, das ihr entwickelt, das kann man ja auch später abwandeln, vielleicht für andere Körperregionen, sagst du. Klären wir aber erstmal, was macht eure Implantate, also an denen ihr arbeitet, so innovativ und besonders?
Also unsere Implantate macht besonders, dass sie lokal Innenohrtherapie mit Pharmaka ermöglichen. Und das ist nicht so trivial, weil wir ein Implantat, das Wirkstoffe freisetzt, im Schädel platzieren müssen, also nah am Innenohr. Damit wir Nebenwirkungen vermeiden, muss es möglichst nah am Innenohr sein. Und das Besondere bei unserem Implantat ist, dass wir eine Technologie haben, mit der wir Silikon 3D drucken können, sodass wir die individuelle Patientenanatomie wiedergeben können. Also wir drucken patientenindividualisierte, wirkstofffreisetzende Implantate, die weich sind, nämlich aus Silikon, sodass ich die in diese Körperhöhlen im Schädel reinstecken kann, wo sie dann ihre Wirkung entfalten.
Eigentlich gibt es schon Implantate, aber noch nicht welche, die Medikamente freisetzen können.
Genau, also wir haben 2 Dinge zueinander geführt. Also es gibt Wirkstoffe, diverse Wirkstoffe, von denen man weiß, dass sie im Innenohr therapeutisch wirken. Aber man fragt sich schon seit Jahren, wie bringe ich die am besten wirklich ans Zielgebiet, also ans Innenohr, um eben keine Nebenwirkungen zu haben und möglichst geringe Dosen geben zu können, muss man lokal arbeiten. Also Wirkstoffe gibt es und man weiß nicht, wie bringt man sie hin. Und es gibt Technologien, um individualisierte Implantate zu drucken, additiv fertigen, also mit 3D-Druck zum Beispiel, an die Patientenanatomie angepasst. Aber das sind dann Implantate, die für Knochenersatz gemacht werden, Zahnersatz, also sind ganz harte Materialien, das sind so wie Lego-Bausteine. Und die bekomme ich aber nicht in den Schädel rein, also nicht in mein Zielgebiet, was mich interessiert als Hals-Nasen-Ohren-Spezialistin. Und wir haben jetzt eine Technologie, wo wir weiches Material drucken, in unserem Fall jetzt Silikon. Und da bringen wir diese Wirkstoffe, von denen man schon weiß, dass sie wirken, ein und drucken dieses Silikon mit dem Wirkstoff für den Patienten individuell. Das haben wir wirklich schon so weit entwickelt, dass wir jetzt im Hörsturzpatienten, also in Patienten, die plötzlich einseitig nicht mehr hören können, das haben wir schon in dem Patienten ausprobiert, im individuellen Heilversuch. Und diese Implantate haben 3 von 5 Patienten geholfen. Und die waren vorher austherapiert mit dem, was momentan von den Ärzten gemacht werden kann, laut Leitlinien. Ja, diese individuellen Heilversuche, das kann man natürlich nicht unendlich fortführen. Also wir haben da jetzt 5 Patienten implantiert und jetzt muss man sehen, dass man irgendwie die Finanzierung hinbekommt, dass man das mal wirklich in einer klinischen Studie beweist, dass das funktioniert.
Ja. Über die Finanzierung sprechen wir auf jeden Fall gleich noch. Hast du ein Beispiel, also wer da wieder besser hören konnte oder überhaupt wieder hören konnte?
Das sind alles Patienten gewesen, die idiopathischen sensorineuralen Hörverlust hatten, also die plötzlich das Hören auf einer Seite verloren haben. Und diese Patienten wurden dann hochdosiert mit Glukokortikoiden intravenös therapiert. Das ist so die Standardtherapie. Also die kommen hier in die Klinik, dann werden die aufgenommen und also stationär aufgenommen und bekommen dann diese Therapie. Und wenn das dann nicht hilft, kann man noch lokal Glukokortikoide injizieren. Und wenn das dann auch nicht hilft, dann sind die austherapiert. Und dann muss man einfach sagen, ich kann Ihnen nicht helfen. Sie haben einen Hörverlust von, ich sag mal, 50 dB und müssen nach Hause gehen, sind eigentlich taub auf der einen Seite. Und das ist natürlich etwas, das möchte keiner. Und wenn man dann mit einem kleinen Implantat aus Silikon in wirklich, das ist auch ein Eingriff, den können wir in Lokalanästhesie durchführen und dann wird das Trommelfell eröffnet, sodass man Zugang zum Mittelohr hat. Das ist ein kleiner Schnitt nur. Und dann platziert man das Rundfensternischenimplantat, wie wir das nennen, in der Rundfensternische, die quasi der Zugang zum Innenohr ist. Und dann macht man das Ganze wieder zu und die Leute gehen nach Hause. Also eigentlich ganz einfach. Und wenn es dann hilft, ist natürlich super.
Muss das denn hinterher wieder raus, wenn du sagst, ihr setzt das da rein und noch ist es ja nicht bioabbaubar?
Jein. Das Silikon, was wir verwenden, ist zugelassen für 29 Tage mit Blutkontakt im Patienten. Das heißt, es muss nach 29 Tagen explantiert werden. Da weisen wir auch unsere Patienten darauf hin und wollen das dann auch nach 29 Tagen explantieren. Also sie waren alle vorstellig 29 Tage nach Implantation. Aber es gab Patienten, die haben gesagt, ach, ich will das gar nicht, ich brauche jetzt nicht nochmal einen Schnitt irgendwie und nochmal eine lokale Anästhesie, lassen Sie es einfach drin, stört mich ja gar nicht. Also es gibt Patienten, die haben dann unterschrieben, dass es drin bleiben soll und sind dann wieder nach Hause gegangen und es ist alles safe. Also denen geht es immer noch gut, wir verfolgen die natürlich weiter nach alle. Und es gibt 2 Patienten, die wollten es rausgenommen kriegen, was ich auch verstehe, ist ja ein Fremdkörper, dass man das nicht unbedingt zwingend im Ohr haben möchte, verstehe ich.
Mhm. Das wäre aber dein Ziel, die eierlegende Wollmilchsau, dass es sich irgendwann selbst auflöst.
Ja, das ist der Traum. Das wäre natürlich super, wenn man ein Implantat hätte, was sich einfach nach Therapieende auflöst und dann nichts mehr im Patienten übrig bleibt. Ich muss aber sagen, dass das umzusetzen wirklich noch Zukunftsmusik ist. Wir hatten, also dieses Implantat haben wir entwickelt im Rahmen eines Forschungsprojektes, RESPONSE heißt das. Und da waren auch viele Partner mit dabei, die sich mit Materialien gut auskennen und mit 3D-Druck gut auskennen. Und wir haben es in den 3 Jahren Förderzeitraum nicht geschafft, ein bioabbaubares Implantat zu entwickeln. Das liegt daran, dass momentan noch keine 3D zu fertigenden Materialien auf dem Markt sind, die ich mit Wirkstoffen mischen kann, die weich sind und die druckbar sind, ohne dass ich es erhitzen muss. Also nicht so einfach, dass die eierlegende Wollmilchsau, aber ich habe für mich festgestellt, ich muss jetzt einfach loslassen. Wir haben jetzt dieses, was funktioniert, Silikonimplantat mit Wirkstoffen, und das können wir drucken in unterschiedlichen Formen, mit unterschiedlichen Anwendungen. Aber eben dieses Rundfensternischenimplantat, das ist was, was wir jetzt weiterbringen wollen in eine Ausgründung, weil man irgendwann loslassen muss. Also ich glaube, das ist so eine Forscherkrankheit, dass man nicht aufhört, weiter zu forschen, weil es gibt kein Ende, sondern es gibt immer noch was zu verbessern, es gibt immer noch Neues zu entdecken und ich muss jetzt einfach mal einen Cut machen und dieses wirkstofffreisetzende Rundfensternischenimplantat weiter verfolgen und wirklich in die Translation in die Klinik bringen und verbessern kann man es danach immer noch. Also ich meine, man verbessert auch heute noch Autos und man verbessert heute noch Cochlea-Implantate, obwohl es die schon seit 30 Jahren gibt. Ich muss loslassen lernen.
Das heißt, du suchst den perfekten Absprung in die Ausgründung. Ja, ich würde jetzt auch gerne darüber sprechen, dass du dir dabei Hilfe holst. Und vielleicht kannst du sagen, inwieweit dir die Beratung bei der FET2 ja auch hilft, diesen Absprungspunkt zu finden?
Ja, also ganz zu Anfang und generell, was meine Forschung betrifft, habe ich ganz eng, ganz viel mit denen zusammengearbeitet, weil die einen ganz großartig unterstützen, was Drittmittel, Forschungsprojekt, Einwerbung betrifft. Die wissen genau, wo man welche Gelder einwerben kann und wie man am besten die Anträge schreibt und geben einem zum einen die Info, wo man versuchen kann, Gelder zu bekommen. Und wenn man dann einen Antrag schreibt, unterstützen sie einen auch und lesen den Korrektur, geben nochmal so Hinweise, was man vielleicht noch besser machen könnte, weil ein Außenstehender vielleicht nicht alles versteht, was ich so irgendwie für gesetzt hinnehme, dass das eigentlich jeder wissen müsste, weil das einfach mein Fachgebiet ist. Da haben sie ganz toll unterstützt. Was jetzt explizit die jetzige Entwicklung betrifft mit der Ausgründung, da ist es so, dass die mich zum einen bei der Antragstellung für einen Exist-Forschungstransfer ganz, ganz eng unterstützt haben. Das war wirklich eine Menge Arbeit mit Businessplanerstellung und solchen Dingen, wovon ich als Forscherin ja gar keine Ahnung habe. Und da wirklich ganz engmaschig betreut wurde von denen, was ich da bedenken muss, wie man irgendwelche Kosten kalkuliert, die sonst mit der Forschung ja überhaupt nichts mehr zu tun haben. Leider ist das mit dem Exist-Forschungstransfer nichts geworden. Das liegt aber an anderen Dingen, natürlich nicht an mir, natürlich nicht am FET, sondern das sind administrative Dinge, die dann nicht funktioniert haben wegen Patentrechten. Und jetzt versuchen wir anderweitig Geld zu bekommen, um diese Ausgründung fliegen zu lassen. Durch das FET wurde ich hingewiesen auf die Hightech-Inkubatoren des Landes Niedersachsen. Da gab es letztes Jahr eine Ausschreibung und da hat die Steffi Wolters vom FET mir ganz kurzfristig noch den Link geschickt und dann haben wir noch schnell einen Antrag gestellt und da haben wir auch eine Förderung bekommen. Also wir bekommen jetzt eine Förderung vom Hightech-Inkubator hier in Hannover, SMINT heißt der. Und das ist so eine Anschubfinanzierung vom Land Niedersachsen für Gründungswillige, sodass man da Gelder hat, um das Ganze vorzubereiten, sodass wir dann im August, wenn die Förderung ausläuft, gründen werden.
Wow, ja, das ist ja schon ganz bald. Mit welchen Fragen wurdest du denn da konfrontiert? Du hast es eben auch schon angesprochen, auf einmal, als du diese Beratung bekommen hast, über die du dir nie Gedanken gemacht hast. Das heißt, was würdest du anderen Gründerinnen und Gründern vielleicht raten, worüber man sich einfach vorher schon mal Gedanken macht? So Ideen, auf die man vielleicht erstmal gar nicht kommen könnte. Ich habe mir sowas aufgeschrieben wie Wirkstoffzulassung, du hast über Patentrechte gesprochen, Marktpotenzial.
Im Grunde genommen alles. Also ich habe vorher einfach nicht drüber nachgedacht, dass es für mich eine Möglichkeit sein könnte, zu gründen. Ich bin Forscherin, ich habe mich hier mit meiner Arbeitsgruppe gut eingerichtet, bekomme auch immer Gelder aus öffentlichen Quellen, sodass ich das weiterforschen kann, was ich tue. Und meine Arbeit gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mache das sehr gerne und habe das eigentlich nie gedacht, dass ich mich mal selbstständig machen könnte mit irgendeiner tollen Idee, die ich habe. Habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich ja eigentlich immer forsche und dann bricht es ab und es kommt nicht zur Translation. Oder diese Idee greift jemand anders auf, eine Firma auf und bringt dann irgendwas in die Translation und auf den Markt. Und habe irgendwie festgestellt, eigentlich könnte ich das, was ich jetzt alleine entwickelt habe, oder natürlich mit Kooperationspartnern, aber was wir ohne einen Firmenpartner irgendwie entwickelt haben, auch selber mal versuchen, in die Translation zu bringen, damit es nicht im Sande verläuft. Und ich als Forscher habe mich nie mit Businessplänen auseinandergesetzt, nie damit auseinandergesetzt, welches Marktpotenzial hat denn das, was ich da gerade forsche? Hat es überhaupt Marktpotenzial? Wen interessiert denn das, was ich hier tue? Wer würde dafür wie viel Geld ausgeben? was sagen die Krankenkassen dazu? Also in Deutschland gibt es ja die Erstattung. Ne? Man, das ist natürlich das hehre Ziel, dass man wirklich in den Krankenkassenkatalog mit aufgenommen wird. Dass man da die Kontakte suchen muss, dass man denen erklären muss, was der Benefit ist. Aber dafür brauche ich erstmal eine klinische Studie. Okay, das ist jetzt nicht so eine Überraschung gewesen. Also mit klinischen Studien beschäftige ich mich auch schon länger, habe auch schon selber welche geleitet. Aber es sind viele Kleinigkeiten, mit denen man sich auseinandersetzen muss, die mir vorher nicht so klar waren. Lizenzrechte. Also ich als Arbeitnehmer der MAH habe das, was ich entwickelt habe, im Rahmen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes entwickelt. Das heißt, alles, was ich entwickle, gehört potenziell der MAH. Und das muss man dann vorher klären. Wie sehen die Lizenzen aus, damit ich das dann in einer Ausgründung nutzen kann? Also und dann auch andere Dinge. Wir haben eine Software mitentwickelt mit einer Firma, die heißt Hörsys. Und die hilft, die anatomischen Strukturen im Schädel zu segmentieren, sodass der Arzt da keine Zeit drauf verschwenden muss, sondern dass es semi-automatisiert passiert. Und da muss man dann auch über Lizenzen sprechen. Ja, also mit sowas habe ich mich vorher überhaupt nicht beschäftigt, dass da Leute einfach immer, mit Recht natürlich, immer auch Verträge brauchen, damit wir deren Sachen nutzen können.
Mhm. Lass uns nochmal auf dein Team zu sprechen kommen. Und was mich natürlich brennend interessiert und was einigen bestimmt schon am Anfang aufgefallen ist, dein Tierarztstudium. Ja, wie bist du hierher gekommen und was ist deine Rolle in dem Team?
Also ich bin Tierärztin, das ist richtig, und habe hier an der MAH meine Promotion gemacht mit einer Studie, wo es auch schon um Wirkstofftherapien fürs Innenohr ging, wo ich im Tiermodell Meerschweinchen Wirkstoffe und noch andere Faktoren getestet habe. Und dann bin ich hier hängen geblieben, weil mein Chef, der Herr Professor Thomas Lennart, gesagt hatte, wir brauchen jemanden, der die ganzen Methoden hier hält. Es kann nicht sein, dass immer wieder neue Doktoranden kommen und immer neu eingelernt werden müssen. Also das müssen ja sowieso, aber ne, dann muss man immer wieder neu etablieren. Und er wollte mich dann halten, hat das auch getan. Und dann habe ich mit der Zeit irgendwann eine eigene Arbeitsgruppe gehabt und dann bin ich einfach hier geblieben. So kommt man dann als Tierarzt irgendwie in die humanmedizinische Forschung, was natürlich auch Vorteile hat, weil ich einfach so die Schnittstelle bin zwischen Basic Research, also Zellkultur, machen wir ja ganz viel, um irgendwelche Wirkstoffe herauszufinden, die im Innenohr helfen könnten, um Wirkstoff-Applikationssysteme zu testen. Und dann muss das Ganze aber, bevor es in den Menschen geht, im Tiermodell getestet werden, um die Sicherheit wirklich und die Wirksamkeit zu zeigen. Und da ist ein Tierarzt vonnöten. Und deswegen bin ich da, glaube ich, eine ganz gute Schnittstelle. Und das hat sich als Also hat sich bewährt in meinem Fall, glaube ich. Und zum Team gehören aber auch ganz, ganz andere Personen mit ganz anderen Hintergründen. Also zum Team gehören Ärzte, auch Physiker, eine andere Tierärztin noch, Ingenieure, Biologen. Also wir sind da ganz eng miteinander und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man so die unterschiedlichen Sichtweisen und Expertisen irgendwie mit einbringt in die Forschung. Genau, und explizit zu dieser Ausgründung, zu diesem 3D-Druck von wirkstofffreisetzenden weichen Implantaten, da ist das Team auch aufgestellt jetzt für die Ausgründung mit einer Ingenieurin, die für den 3D-Druck zuständig ist und eine BWLerin, die mir mit den Finanzen hilft, weil das ja wirklich was ist, was ich nicht so richtig gelernt habe. Das braucht man auch, glaube ich, jemanden, der versteht, wie das Finanzamt tickt und was man darf, was man nicht darf und wirklich auch hilft bei der Kalkulation von, ja, bei allem, was so mit dem Businessplan zu tun hat, Kosten-Nutzen-Rechnungen, sowas. Mhm.
Also sehen wir, dass Zusammenarbeit aus ganz vielen verschiedenen Feldern wieder wichtig ist. Wir sind schon so gut wie am Ende. Meine Frage wäre, was muss alles passieren, damit es leichter wird, sowas zu entwickeln, leichter wird, sowas zu Patienten zu bringen? Aber du kannst natürlich auch noch mal darauf eingehen, was ist überhaupt denkbar mit eurer Forschung?
Also mit dieser Technologie, die wir gerade an der Hand haben, sind, wenn ich jetzt den HNO-Bereich betrachte, wirklich noch andere Applikationen als diese Innenohrtherapie möglich. Und da sind wir auch schon ziemlich weit in der parallelen Entwicklung von anderen Implantaten. Zum einen für die Stirnhöhle bei Patienten mit chronischer Rhinosinusitis, dass man ein Implantat hat für den Zugang zur Stirnhöhle, um diesen Zugang aufzuhalten, sodass eine gute Belüftung möglich ist, sodass die chronische Entzündung abheilen kann. Und Wirkstoffe aus dem Implantat könnten da dann helfen beim Abheilen. Und wir haben auch schon Implantate gefertigt mit Wirkstoffen für den äußeren Gehörkanal. Und da sind wir auch wirklich schon im individuellen Heilversuch wieder gewesen, weil wir, da muss ich ein bisschen größer weiter ausholen, wir hatten eine Patientin, ein kleines Mädchen, die ist bei uns vorstellig geworden. Die wurde geboren ohne einen äußeren Gehörkanal und dann wurde im Laufe ihres Lebens das zweimal rekonstruiert, also Chirurgen haben versucht, das wieder chirurgisch aufzubauen, den äußeren Gehörkanal, und ist aber immer wieder zugewachsen. Und dann kamen die zu uns nach diesen zweimal fehlgeschlagenen Interventionen und dann würde man sagen, wir können es ein drittes Mal versuchen oder wir sagen, irgendwie bist du austherapiert, da kann man nichts mehr so machen, weil dass wir es einfach so manuell wieder rekonstruieren, funktioniert irgendwie nicht. Oder man sagt dann, ah, Frau Schäfer, Sie können das doch für die Rundfensternische. Wenn ich Ihnen jetzt Bilddateien gebe für den Knöchelgehörkanal von diesem Mädchen, können Sie da dann auch so ein Implantat irgendwie fertigen? Und ja, das können wir. Also wir haben dann ein Implantat für den äußeren Gehörkanal gedruckt mit Wirkstoffen drin. Einmal etwas gegen Inflammation und einmal etwas gegen Keime, sodass das auch wirklich offen bleibt und da auch keine Entzündungen entstehen. Und haben das dem Mädchen implantiert, also nicht wir, sondern die Kliniker, dem Mädchen implantiert. Und nach 3 Monaten sah das super aus und konnte auch explantiert werden. Und das ist nie wieder zugewachsen. Das ist jetzt über ein Jahr her. Dem Mädchen geht super. Also das ist, diese Technologie ist wirklich was, was an vielen Stellen helfen kann. Und ich glaube, nicht nur diese Strukturen im Schädel sind da etwas, was wir adressieren können, sondern man kann sich das ja auch für den ganzen Körper vorstellen. Also Bandscheiben sind zum Beispiel etwas, was sehr weich ist. Also würden auch unsere weichen, wirkstofffreisetzenden Implantate da vielleicht helfen können bei Bandscheibenproblematiken. Oder wirkstofffreisetzende Implantate im gynäkologischen Bereich, wo wir in Weichstrukturen zum Beispiel Stents einsetzen, um Eileiter offen zu halten. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die wir uns vielleicht alle noch gar nicht vorstellen können, wo das hinführen wird, mit den Silikonimplantaten jetzt schon und ich glaube mit bioabbaubaren Implantaten dann im Körper sogar noch viel mehr.
Ja, wir drücken euch natürlich ganz fest die Daumen und das vor allem diese Geschichte, die du jetzt am Ende erzählt hast, klingt ja auch super vielversprechend. Das ist ja wirklich ein tolles Beispiel. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns.
Gerne und ich danke euch, dass ihr da wart und ja, bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt bei uns.
Wir sind auch sehr gespannt.
Ja, welche Tipps nehmen wir heute mit? Stellt euch die Frage, wann ist der Zeitpunkt loszulassen und zu sagen, jetzt kann ich ausgründen? Und ganz wichtig, zieht überhaupt in Erwägung, dass an eurer Idee nicht nur immer weiter geforscht wird, sondern dass ihr sie selbst auf den Markt bringt und sie so den Weg zur Patientin oder zum Patienten findet. Holt euch bei der Investorensuche Tipps. Verena Schäper ist so auf SMINT gestoßen. Unterstützt werdet ihr bei euren Plänen und Ideen in der Stabstelle FET 2. Packt es an, traut euch. Der erste Schritt ist der wichtigste.
Ein Podcast der FET 2 der Medizinischen Hochschule Hannover. Redaktion Vera Zellmer, Produktion Nick Reinecke. Konzept Vera Zellmer und Stefanie Wolters.